Ja, ich möchte euch begrüßen hiermit. Ich weiß nicht, ob welche im Internet sind. Falls welche da sind, begrüße ich euch auch. Ich kann euch nicht sehen. Ich möchte euch etwas mitgeben für die Woche. Oder was gebe ich mit für die Woche? Also, ich hab letztes Mal gemerkt, ich gucke mehr in diese Richtung. Also, falls ich euch nicht angucke, ne, es ist so, ist mir aufgefallen. Immer diesen Fokus da. Was möchte ich euch weitergeben für diese Woche? Andere Frage. Wenn du dich hier hinstellen würdest, was würdest du uns sagen wollen? Was für die kommende Woche wichtig ist? Was wir mitnehmen sollen? Wo würdest du uns raten, an das denke oder das bedenke oder das ist sehr wichtig, das vergiss nicht? Was würdest du jetzt sagen, wenn du jetzt hier stehen würdest und sagst, okay, ich möchte euch etwas geben für die kommende Woche. Ja, wenn wir Sonntag für Sonntag sind, hinkommen, soweit es erlaubt ist, nimmt hoffentlich jeder etwas mit. Und manchmal ist es nur ein Satz. Manchmal hört man die ganze Predigt und manchmal ist es vielleicht ein ganzer Satz oder ein Wort, das man mitnimmt. Manche schreiben das dann auch auf. Und wenn es aufgeschrieben ist, ist es dann auch im Kopf drin. Man kann es dann immer wieder hervorholen. Ja, wissen wir eigentlich, was nächste Woche so passiert? Können wir das wissen? Eigentlich nicht, oder? Ich meine, wir können uns was ausdenken, was sein könnte. Wir können eine Meinung haben. Wir können uns bereits Sorgen machen, was morgen ist, Montag ist. Ja, alles geht wieder von vorne los die Woche in der Schule. Was passiert auf der Arbeit? Ich denke an Kollegen XY, das bereitet mir Herausforderungen oder sonst irgendwelchen Sachen. Ja. Und so hat jeder, geht morgen in seinem Alltag wieder hinein. Oder wie geht es jetzt weiter? Zum Beispiel die Sache bei mir. Ja, wie mache ich jetzt weiter? Wie setze ich meine Zeit sinnvoll ein? Alles mögliche Szenarien, die man haben kann. Warum spreche ich diese Dinge an? Nächste Woche am Freitag, den 18.09. Bis Sonntag, den 20.09. findet ein jüdisches Fest statt. Weiß jemand, welches Fest stattfindet? Es heißt Rosh Hashanah oder anders gesagt das Posaunenfest der Juden. Und hier kannst du jetzt denken, was habe ich damit zu tun? Ist jetzt ein Fest der Juden. Und das, was ich jetzt sage, kann jeder für sich selbst beurteilen. Also ich habe Videos angeguckt und habe das einfach gerade okay, kann möglich sein. Ich nehme es einfach mal, ich nehme es ernst und Dieses Fest, dieses Posaunenfest, wenn man sich da ein bisschen mit auseinandersetzt, könnte prophetisch für uns halt eine Rolle spielen. Bezüglich der Braut Christi, die abgeholt wird. Das heißt, es geht hier um die Entrückung. Das heißt, es könnte sein, es muss aber nicht sein. Das sind so Dinge, die, wo Menschen Träume haben oder Visionen oder sonst irgendwas. Das sind, können alles Dinge sein, die passen oder nicht passen. Wenn es nicht ist, dann geht unser Leben weiter. Es ist für viele natürlich, was heißt eigentlich Entrückung? Ich will nicht heute über die Rückung sprechen, ich will es einfach nur mal kurz ansagen. Das ist also für diejenigen, die noch nie was davon gehört haben, dass alle, die wiedergeboren sind, die zu Jesus gehören, einfach von der Erde weggenommen wird. Das klingt für diejenigen, die noch nie davon gehört haben, wie so ein Scherz, also lachen darüber. Oder andere haben gehört, sehen es kritisch, die anderen wissen es bereits. Und ich will einfach mal vorlesen, was die Bibel dazu sagt und einfach mal wirken lassen. Da steht was im 1. Thessalonicher 4, Vers 17, aber ich lese das im Ganzen vor. Da geht es um die Auferstehung der Toten und die Wiederkunft des Herrn. 1. Thessalonicher 4, Vers 13, nämlich jetzt bis 18. Ich will euch aber, Brüder, nicht in Unwissenheit lassen über die Entschlafenen, also die gestorben sind in Christus, damit ihr nicht traurig seid wie die anderen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Entschlafenen durch Christus mit ihm führen. Denn das sagen wir euch in einem Wort des Herrn. Wir, die wir leben und bis zur Wiederkunft des Herrn übrig bleiben, werden den Entschlafenen nicht zuvorkommen. Denn der Herr selbst wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. So tröstet nun einander mit diesen Worten. Also wenn da, ich sag mal, dieser Tag X kommt, dann findet dieses Ereignis statt. Das kann man auch im Internet sehen. Manche sagen, ja, jetzt Ruhe darüber, muss nicht sein, alles könnte. Das ist eine Version, eine Möglichkeit. Es kann es aber auch anders kommen. Wenn ich mal bei einem anderen Gebetskreis bin, hieß es dann, wo der Gebetskreis vorbei war, so Gott will und wir leben, sehen wir uns dann beim nächsten Gebetskreis wieder. Also falls kein Unfall passiert, das heißt, es könnte was passieren, Menschen, die könnten sterben. Das heißt, wir wissen gar nicht genau, was nächste Woche alles so auf uns zukommt. Und wenn man da jetzt etwas sagen müsste, dann gibt es eigentlich nur eine Sache, die wichtig ist für die Menschen. Und da kommen wir wieder auf das Wort Gottes. Nämlich geht es um die frohe Botschaft. Und darum möchte ich heute auf das Evangelium eingehen. Ich habe das Thema einfach mal genannt Evangelium. Ich mache das in drei Punkten. Der erste Punkt wird der längste sein und dann wird das weniger. Einmal, was ist das Evangelium? Ich habe ein Buch gelesen, so heißt das wirklich, Was ist das Evangelium? Das ist von Greg Gilbert. Denkt man, weiß doch jeder, was das Evangelium ist. Ist doch nichts Neues eigentlich für uns. Aber es ist mal interessant zu lesen. Und da möchte ich einfach drauf eingehen ein bisschen. Der zweite Punkt soll sein, das Evangelium, sage ich mal, für Ungläubige oder, ich habe es genannt, religiöse Menschen. Und dann das Evangelium für Gläubige, das heißt, was können wir denn so machen? Was ist wichtig einfach, wenn wir in die nächste Woche starten? Und darüber soll es heute handeln. Und ich habe mir echt gedacht, okay, passt das? Oder gedacht, das ist eigentlich ein Ereignis, ja, ist aktuell, das, was passieren kann oder was passiert mit uns, wie auch immer. Und das Wichtigste, was wir sagen können eigentlich den Menschen, ist die frohe Botschaft von Gott, von Jesus. Und deswegen will ich es heute sagen. Ja, was ist das Evangelium? Wie gesagt, das ist ein Titel von dem Buch und ich will mal was vorlesen. Das ist noch markiert. Was ist das Evangelium? Diese Frage mag auf den ersten Blick für Menschen mit christlichem Hintergrund oder Interesse eher banal klingen. Und doch fällt es vielen, selbst denen, die sich in der Bibel eigentlich gut auskennen, gar nicht so leicht, diese Frage zu beantworten. Ich stelle diese Frage häufiger in persönlichen Gesprächen und erlebe dabei immer wieder, wie sich auch aktive Teilnehmer am Gemeindeleben schwer damit tun, eine kurze, klare Antwort zu finden, beziehungsweise zu formulieren. Die Gründe hierfür sind sicherlich vielschichtig. Gelegentlich zeigt sich, dass jemand zwar mit Freude Gottesdienste besucht und die Gemeinschaft der Gemeinde schätzt, aber das Evangelium noch nicht wirklich verstanden hat. Ja, es ist ein großes Feld. Und ja, dieses Buch sagt, dass es halt viele Erklärungen gibt, wie man das Evangelium sagen kann. Und steht auch geschrieben, dass wenn man jetzt viele fragen würde oder gefragt hat, dass unterschiedliche Antworten doch kommen. Und ich meine, man kann es abkürzen, man kann das weglassen, man kann ja auch eine Apostelgeschichte nachlesen oder im Römerbrief, wie wurde das erklärt, steht da auch drin. Wie ist das bei uns? Wenn wir jetzt jeder einen Zettel und einen Stift hätten und sagt, pass mal auf, nimm dir mal so 5 Minuten Zeit oder was und schreib mal auf, was ist denn so das Evangelium eigentlich? Ich meine, wir reden die ganze Zeit davon, wir sind hier und sammeln das hinterher ein und vergleichen einfach mal. Müsste ja theoretisch eigentlich schon eine Linie drin sein. Und es ist gar nicht so einfach. Und man muss sich schon wirklich Gedanken machen, vorbereiten, auch wenn man das den Menschen sagen will. Ja, ich möchte mal drei Beschreibungen vorlesen, was manche geschrieben haben. Also was das Evangelium ist. Das habe ich mir angekreuzt. So. Hier ist das Evangelium in einem Satz. Weil Christus für uns gestorben ist, können diejenigen, die ihm vertrauen, wissen, dass ihre Schuld ein für alle Mal vergeben ist. Was werden wir vor Gottes Richterstuhl sagen müssen? Nur eines: Christus ist an meiner Stelle gestorben, das ist das Evangelium. Oder eine andere Variante: Die gute Nachricht ist, dass Gottes Gesicht ihnen immer zugewandt sein wird, ungeachtet dessen, was sie getan haben, wo sie gewesen sind und wie Fehler sie gemacht haben. Er liebt sie und schaut in ihre Richtung, er sucht nach ihnen. Oder dieses kleine Stück noch. Das Evangelium selbst verweist auf die Proklamation, dass Jesus der gekreuzigte und auferstandene Messias der eine wahre und einzige Herr der Welt ist. Das ist das Evangelium. Ja, also wenn man das auf sich wirken lässt, ich weiß nicht, wie ihr das so fandet, da gibt es hier eine schöne Sache. Da steht: Wenn Sie noch nie vom Christentum gehört hätten, was würden Sie nach dem Lesen dieser wenigen Zitate denken? Also, was ist das denn jetzt eigentlich? Der eine sagt das, der andere sagt das, Gott hat dich lieb und die wird vergeben. Und das Evangelium hat ja eine Kernbotschaft, Sachen, die wichtig sind. Auch für mich ist es eine Herausforderung zu sagen, okay, wie sage ich das jetzt? Ich habe versucht, also mich nicht so an das Buch zu halten, sondern auch mit meinen eigenen Gedanken das weiterzugeben jetzt. Ja. Also es gibt viele Gedanken, die bei uns so im Kopf schwirren. Und was ich eigentlich heute sage, ist eigentlich nichts Neues. Es ist eigentlich eine Wiederholung. Und du hast ja auch gerade gesagt, Viktor, manchmal muss man etwas wiederholen. Und vielleicht ist jetzt einfach eine Wiederholung. Für die manche kommt was hinzu, so Gott will. Ja, wenn wir ans Evangelium gehen, müssen wir eigentlich zurück an den Ursprung, zu Gott selbst. Es geht ja immer, dass der Mensch Sünder ist, aber warum Sünde? Sünde ist doch eigentlich egal, oder? Was ist das Problem? Gott ist heilig. Gott ist heilig. Ja, er ist wie die Sonne oder wie das Licht. Und die Sonne kann für uns was Gutes sein, da können wir uns drin bräunen. Also nicht in der Sonne, aber wenn es warm draußen ist. Aber wenn wir der Sonne zu nahe kommen, dann verbrennt sie uns. Wir kriegen eine Verbrennung. Und so ist Gott auch. Und so steht auch in 3. Mose 19, Vers 2: Rede mit deiner ganzen Gemeinde der Kinder Israels und sprich zu ihnen: Ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Also Gott ist heilig. Zweite Sache: Der Mensch ist ein Sünder und verdient den Tod. Also vor dem Sündenfall hat der Mensch keine Trennung mit Gott gehabt. Ich sage es mal mit einem Wort, das steht auf meinem Poster, auf dem Schreibtisch. Das war sozusagen die Unschuld, die Zeit der Unschuld steht bei mir drauf. Also unschuldig. Und durch den Ungehorsam gegenüber Gott, dass er quasi von der Frucht gegessen hat, ist er von diesem Weg abgekommen. Er hat eine Zielverfehlung gemacht und die Menschen haben der Schlange mehr geglaubt als Gott. Und dadurch ist etwas mit ihnen geschehen. Sie haben etwas verloren oder etwas verfehlt. Das steht im Römerbrief. Das steht im Römer 3, Vers 23. Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten. Also da sollte etwas sein, um vor Gott zu bestehen, eine Herrlichkeit. Kann man sich gar nicht vorstellen so. Vorher in Vers 10 steht, wie geschrieben steht: Es ist keiner gerecht, auch nicht einer. Es ist keiner, der verständig ist, der nach Gott fragt. Wir sind alle abgewichen, sie taugen alle zusammen nichts. Also das sind schon harte Worte. Das wird heißen, wenn du die, das habe ich glaube ich schon mal gesagt, wenn du alle Menschen zusammennimmst und versuchst, was Gutes zu finden, da ist nichts, gar nichts. Ja. Wo liegt das Problem bei uns heute? Ja. Wir haben natürlich eine sündige Natur. Im Psalm 51, Vers 7 steht, sie in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Also selbst wenn Kinder geboren werden, sind sie schon schuldig. Und ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat, ob Victor oder was. Kinder muss man nicht beibringen, sich zu streiten oder zu zanken. Also es ist schon in der Natur drin. Und unser Herz, das ist quasi so ein Sündenmotor und verunreinigt uns. Da will ich was vorlesen aus Markus 7, 20 bis 23. Da ist Jesus und spricht mit den Pharisäern und die diskutieren, was den Menschen verunreinigen kann. Und die sagen, Moment mal, deine Jünger haben sich nicht die Finger gewaschen, weil es so ein Ritus ist bei den Juden. Jetzt sind sie unrein. Jesus hat gesagt, nee, Moment mal, ihr habt das nicht verstanden. Und er spricht hier, er aber sprach, was aus dem Menschen herauskommt, das verunreinigt den Menschen. Denn von innen aus dem Herzen des Menschen kommen die bösen Gedanken hervor, Ehebruch, Unzucht, Mord, Diebstahl, Geiz, Bosheit, Betrug, Zügellosigkeit, Neid, Lästerung, Hochmut, Unvernunft. Ja, also wird da ziemlich viel aufgezählt. All das Böse kommt von innen heraus und verunreinigt den Menschen. Ja, und so hat der Mensch halt ein riesiges Problem. Wenn er stirbt, steht geschrieben in Hebräer 9, Vers 27, und so gewiss ist dem Menschen bestimmt es, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Und ich muss so an meinen Vater denken, der auch gerne mal Richtersendungen guckt. Also verschiedene, ich glaube Barbara Salisch oder Richter Alexander Holz, das sind ja auch mal eine gute, ich weiß nicht, was du jetzt alles guckst, aber das glaube ich, haben wir auch schon mal geredet. Das sind auch so Richtersendungen und das ist eigentlich nichts anderes. Und wir brauchen einen, der uns vertritt. Und ja, der Mensch steht da und braucht quasi eine Auslöschung seines Registers. Und es steht geschrieben, dass ohne Blutvergießen keine Vergebung gibt. Also im Alten Testament mussten ja die Tiere geopfert werden und Johannes der Täufer sagt ja auch, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Ja, das zu den Menschen und jetzt die Lösung. Gott sendet seinen Sohn und ich weiß nicht, wie oft man das schon gehört hat, aber ich möchte gleich etwas vorlesen und zwar ein Zitat, was ich mir auch extra abgeschrieben habe vom Video, deswegen will ich erst das vorlesen, was ich geschrieben habe und danach lese ich euch was anderes vor und dann kann man das vergleichen. Also Gott sendet seinen Sohn, das ist der Liebesbeweis. Gott lässt uns nicht im Stich, auch wenn wir missgebaut haben. Ja, die Liebe ist größer. Jesus ist auf diese mangelhafte Welt gekommen und hat manchmal Fehler gemacht. Gut, jetzt habe ich extra lange Pause gemacht. Gucken, seid ihr noch wach? Ja, gut. Schon mal sehr gut. Okay. Danke. Ja, er war perfekt ohne Makel. Und am Kreuz hat er alle Schuld auf sich genommen. Die Schuld der ganzen Menschheit. Man kann sich das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, wie viele Milliarden Menschen schon gelebt haben. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Er ist gestorben, auferstanden und der Tod konnte ihn nicht halten. Und er ist zum Himmel gefahren und wird wiederkommen und seine Kinder wieder abholen. Und das ist, wo ich am Anfang drauf gesprochen habe, ein mögliches Szenario, was kommen kann, nicht muss. An Tag X sage ich einfach mal die Entrückung. Ja, Gott gibt uns sein Wort und er verlangt eine Antwort eigentlich von uns. Ich meine, alle können, die meisten, glaube ich, können nicht sagen, dass sie nie vom Evangelium gehört haben. Vielleicht ein verdrehtes Evangelium. Da kommen wir gleich auch noch zu. Also jeder weiß irgendwie, dass es Gott gibt. Und Gott wartet auf eine Antwort des Menschen. Und wenn ich nicht antworte, ist es ja auch eine Antwort. In Markus 1, Vers 15 sagt Jesus, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Das sind ganz entscheidende Elemente im Evangelium. Buße tun. Ich glaube, das Wort ist heute nicht mehr so aktuell. In meiner Schlachterübersetzung heißt es ungefähr, also beim Vermerk, kehrt von Herzen um zu Gott. Also wenn ich von Gott zu Gott umkehren muss, dann bin ich ja überhaupt nicht mit Gott unterwegs. Dann habe ich ja mein eigenes Leben. Dann lebe ich ja für mich selbst. Und ich habe ja Wünsche, ich habe meine Ziele, ich habe meine Vorstellungen. Ich meine, die Welt gibt uns ja auch viel, sage ich mal, Vorschläge, sagt, mach Karriere, mach das, mach das, mach das. Und irgendwann bist du mal alt und dann spätestens, wenn es kritisch wird, dann ja, kommt der Mensch an zu denken. Es gibt ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und ich denke, es ist eine schöne Sache. Das ist wirklich diese Liebesgeschichte, wo der Vater, wo der Sohn weggeht, verprasst sein ganzes Geld. Und irgendwann, dann steht da, und er kam zu sich selbst. Er kam zu sich selbst. Wann ist er zu sich selbst gekommen? Als er hier bei den Schweinen schon war. Der wollte ja auch diese, ich weiß nicht, ob ich es ausspreche, diese Schweinefuttertreiber schroten. Ich habe Schoten, ich kenne das besser als ich. Gut. Gut, dass ich, ja. Deswegen brauche ich euch auch zwischendurch, glaube ich. Ja. Und hat er gemerkt, nee, war nichts. Aber er ist zu sich selbst gekommen. Und wie lange braucht es, bis der Mensch zu sich selbst kommt und geht zurück? Das hat ja auch was zu tun, ich habe mein Leben vergeigt, sozusagen. Ich höre das Evangelium, ich kann davon weggehen oder ich kehre um. Aber das kostet was. Unseren Stolz. Ich habe einen Fehler gemacht. Und ja, das ist das Problem, unser Stolz. Vieles kratzt an unser Stolz. Und wir sind, glaube ich, Menschen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin jemand, ich gebe mich so gerne oder posaune gerne, ach guck mal, das habe ich gerade nicht gut gemacht oder da läuft es nicht so. Es kostet mich schon Überwindung. Ich merke das erst, wenn es so eine Talfahrt geht, dann sage ich so, ich glaube, ich brauche mal einen zum Reden. Ja. Und wie oft gibt es Menschen, die Hilfe brauchen, sagen aber, ich lehne ab. Ja, das kann auch mit anderen Sachen sein. Ja, dann sagt er noch, an das Evangelium glauben, was heißt denn das eigentlich? Ja, ich vertraue darauf, was der Herr Jesus Christus für mich getan hat. Er hat für meine Sünden bezahlt und ich vertraue auf nichts anderes, nicht Jesus plus etwas. Und das ist ja wieder das Problem ja bei den Religionen. Ich nenne jetzt mal die katholische Kirche. Ich bin ja auch aus dem Katholischen gewesen. Da geht es ja auch um die Fürbitterin Maria und so weiter und so fort. Ja, ein Beispiel. Ich vertraue auf nichts anderes und nehme Jesus an in mein Leben auf. Warum? Das steht geschrieben, so steht es geschrieben. In Johannes 1, 12 bis 13 steht, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Also wir müssen Jesus in unser Leben einladen. Es reicht nicht, ich glaube an Jesus jetzt und dann ist gut. Nein, das ist für mich nicht das Evangelium. Ich lese den anderen Vers mal weiter, aber mit einer anderen Übersetzung von der NGÜ. Da steht dann noch, sie wurden es weder aufgrund ihrer Abstammung, also Kinder Gottes, noch durch menschliches Wollen, noch durch den Entschluss eines Mannes. Sie sind aus Gott geboren. Also, ob deine Eltern Christen sind, spielt keine Rolle. Ob das ein Mensch will für dich, dass du Christ wirst oder so, spielt keine Rolle. Ob es ein Mann entscheidet, du wirst jetzt Christ, oder ob das irgendein Pastor sagen würde, ich weiß nicht, stellt euch irgendwas vor, spielt keine Rolle. Gott macht das. Es gibt kein menschliches Eingreifen. Gott schenkt die Wiedergeburt. Der Mensch, die aktive Seite des Menschen, das habe ich irgendwo in meinem Heft mal gelesen, ist, dass der Mensch umkehrt. Er muss zu sich kommen, Buße tun und im Glauben Christus annehmen. Gott macht den Rest. Er versiegelt mit dem Heiligen Geist. Das kann mir keine Person irgendwie zusprechen und sagen, jetzt mache ich das, weil ich das persönlich nicht als richtige Lehre ansehe. Ja, das ist diese Sache, das ist das Evangelium. Und dann folgt natürlich der Schritt der Taufe. Jesus sagt, so geht nun hin und macht zu Jüngern alle Völker und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles halten, was ich euch befohlen habe. Schon viel. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Amen. Also es gibt ein Ende der Weltzeit. Irgendwann, ja, Gott hat seinen Plan und irgendwann wird es, diese Welt wird die anders aussehen. Gott macht ja alles neu, neuen Himmel, neue Erde. Ja, das war so der erste Teil. Jetzt möchte ich auf das zweite kommen und zwar, ich habe es einfach genannt, das Evangelium für ungläubige und religiöse Menschen. Für Ungläubige. Für Menschen, die diese Botschaft hören, von Jesus hören, ist es eine Dummheit. Das ist völliger Quatsch, kann man sagen. Denn es steht geschrieben, im 1. Korinther 1, Vers 18, mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so, in den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Es ist völliger Quatsch für die. Ja, es ist Unsinn. Die haben eine eigene Vorstellung, vielleicht von Evolution oder Philosophie. Ja, wir sind frei und basteln unser eigenes Weltbild selber zusammen. Jetzt geht es für religiöse Menschen. Ich nenne sie mal Katholiken, weil ich auch einer war. Bei ihnen ist das noch viel schwieriger. Denn sie wissen, dass es Evangelium gibt. Sie wissen das. Nur da fehlen die entscheidenden Sachen wie Buße. Oh, ich hab zu laut, ne? Buße und Glaube steht da nicht drin. Ich möchte was zitieren. Ich glaube, es war nach 12, bestimmt wieder, ja. Unter katholisch.de, da habe ich Evangelium angegeben und da habe ich mir angeguckt, einen Film von Miriam Radmann. Das dauerte 2 Minuten. Und da war jemand, der hat das Evangelium erklärt, habe ich das aufgeschrieben. Und ich lese es euch mal vor. Das Wort Evangelium bedeutet frohe Botschaft, die gute Nachricht, dass Gott den Menschen nahe ist. Unter dem Evangelium versteht man, dass Gott den Menschen von seinen Sünden erlöst hat. Okay, da wurden sie schon erlöst. Vom Tod erlöst hat und ihn heimführen will in sein ewiges Reich. Ich sage dann noch was weiter. Die Kernbotschaft, jetzt kommt die Kernbotschaft des Evangeliums, ist erstens, dass Jesus, das lebendige Wort Gottes, vom Himmel herabgekommen ist und Gott in Jesus Christus in der Welt gelebt hat. Ja, also so Dinge, die wir sagen, ja, das hört sich gut an. Das zweite ist, dass Jesus über die Grenzen seiner Religion Menschen gesammelt hat zu einer neuen Menschengemeinschaft. Also das Evangelium ist eine Art Religion schon mal. Das dritte ist, dass Jesus den Menschen gesagt hat, was ihr auch tut, Gott hat den längeren Atem. Bindet euch an mich und ich führe euch zum Vater im Himmel. Das vierte ist, der Tod hat nicht das letzte Wort, nein, Gott hat das letzte Wort, die Auferstehung Jesu. So. Also Buße und Glaube habe ich nirgendwo drin gelesen, weil es davon ausgeht, bei der Kindertaufe, wenn die Babys getauft werden, ja, dann sind sie ein Kind Gottes. Das gehört dazu. Und dann, aber es ergibt einfach kein Evangelium. Wie sollen Kinder sich für Christus entscheiden können? Überhaupt erstmal eine Sündenerkenntnis haben. Also das sind Sachen, die passen nicht zusammen. Es ist also ein falsches Evangelium. Deswegen will ich nochmal den Galaterbrief vorlesen. Der passt ganz gut dazu. Galaterbrief. So, Galater 1, Vers 6 bis 10 will ich vorlesen. Hier gibt es nämlich das gleiche Problem. also auch ein etwas Verdrehtes, sage ich mal. Da schreibt Paulus: Mich wundert, dass ihr euch so schnell abwenden lasst von dem, der euch durch die Gnade des Christus berufen hat, zu einem anderen Evangelium, während es doch kein anderes gibt. Nur sind etliche da, die euch verwirren und das Evangelium von Christus verdrehen wollen. Aber selbst wenn wir oder ein Engel vom Himmel euch etwas anderes als Evangelium verkündigen würden, als das, was wir euch verkündigt haben, der sei verflucht. Wie wir es zuvor gesagt haben, so sage ich es jetzt wiederum. Wenn jemand euch etwas anderes als Evangelium verkündigt, als das, was ihr empfangen habt, der sei verflucht. Rede ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder versuche ich, Menschen zu gefallen? Wenn ich allerdings den Menschen noch gefällig wäre, so wäre ich nicht ein Knecht des Christus. Also, ist ganz klar geschrieben, ein anderes Evangelium, der sei verflucht. Das sage nicht ich, das steht in der Schrift drin. Ja. Zum dritten Teil möchte ich jetzt kommen, und zwar das Evangelium für Gläubige, für uns. Ich habe mal einen Film gesehen, ich will jetzt keine Werbung machen, aber manche wissen wahrscheinlich, wie ich nicht meine, habe ich auch was geschickt. Da ist ein Mann, der ein Kreuz durch die Stadt, sage ich mal, zieht, und da ist ein Pastor. Und er sieht den Mann und der Mann sagt, ja, setzt euch mit dem Kreuz auseinander. Und da sieht der Pastor den und fängt so ein bisschen an zu schmunzeln. Und da fragt er, glauben Sie an das Kreuz Christi, so ungefähr? Und sagt er, ich bin Pastor. Und hat er gesagt, ich habe Sie nicht gefragt, ob Sie Pastor sind, sondern ob Sie an das Kreuz Christi glauben. Ja? Und dann hat er so gesagt, was machst du damit? Und das entwickelt in diesem Film eine große Dynamik, sage ich mal. Und das Gleiche möchte ich uns, mich selbst fragen. Was machen wir mit dem Evangelium? Wir haben diese Botschaft schon oft gehört, hoffentlich weitergegeben. Und die Frage ist immer, können wir den Menschen das einfacher erklären? Also ich habe es ja jetzt schon ausführlich gemacht. Können wir das so machen, dass es leicht verständlich ist? Weil ich glaube, es ist gar nicht so einfach. Und da denjenigen abzuholen, wo die stecken bleiben. Es ist oft ein großes Wirrwarr von Erklärungen und Denkweisen in den Köpfen der Menschen. Ich weiß nicht, hast du das schon mal falsch erklärt, weil du jetzt merkst, jetzt habe ich es besser verstanden? Ja, dann würde ich es Jesus sagen. Wir sollten auf jeden Fall vorbereitet sein, den Menschen eine Antwort zu geben, wenn sie uns fragen. Deswegen, es passt dann auch gut, dein Wort in meinem Herzen. Sind wir hier drin zu Hause oder kennen wir uns hier drin gut aus? Das ist wichtig, weil der Teufel schläft ja auch nicht. Ja, eine frohe Botschaft erklären. Ich glaube, das haben die mal in Brakel gemacht, da haben die Straßeneinsatz gemacht und haben sie vorher geübt, das Evangelium in 3 Minuten zu erklären. Ich habe es, glaube ich, noch nicht geschafft. Ja, das Evangelium, die gute Botschaft einfach erklären in wenigen Sätzen oder Minuten. Wofür ist das zum Beispiel gut? Ja, für eine Videobotschaft zum Beispiel. Wenn die Menschen begegnen, die wenig Zeit haben, das Kreuz Christi, dass er wirklich im Mittelpunkt des Evangeliums steht, so steht es ja auch drin, nahezulegen mit unseren Worten, und das Wichtigste, dass wir vorher beten, dass Gott uns die richtigen Worte gibt. Und wir können sicher sein, dass wir angefochten werden. Ich kenne das von mir selbstständig. Wenn ich jetzt was sage, ich habe das heute auch gemerkt, gerade bei diesem Thema, da habe ich mir gedacht, okay, das ist nichts Neues. Ja, und da müssen wir verwurzelt sein im Glauben. Ja. Wir haben die nächste Woche vor uns und vielleicht lasst uns doch mal eine besondere Woche machen. Eine besondere Woche für unser Leben, dass wir uns den Mut zusammennehmen, aber nicht ohne Gebet. Und vielleicht kennst du jemanden oder Menschen, denen du das noch nie gesagt hast, weil du auch weil Menschenfurcht da, aber etwas hat dich zurückgehalten, bist ängstlich, unsicher, alles. Gib es Christus ab. Kennst du Menschen? Ja, wir kennen alle, denke ich, Menschen, die das brauchen. Wir wissen nicht, was bis nächsten Sonntag ist und was da auch kommen mag. Ja, lass uns die Zeit gut nutzen und ja, dass wir für gute Ideen einfach beten, was wir machen können. Ja, und wenn du das Evangelium vielleicht falsch verstanden hast, vielleicht ist einer unter uns oder hat eine andere Denkweise, dann hat hoffentlich dieser Dienst hier dir weitergeholfen, um das Evangelium zu verstehen von Christus. Ja, wir sind alle im Weg in die Ewigkeit und lass uns mutig sein. Lass mutig sein, zu Jesus zu kommen und sein Kind zu werden. Lass mutig sein, es weiter zu sagen, da wo wir vielleicht Hürden sehen und für Gelegenheiten bitten. Und so mache ich noch eine kurze Zusammenfassung. Ja, es ging um das Evangelium. Wir wissen nicht, was nächste Woche alles kommt, auf uns zukommt. Und ja, ich hoffe, dass wir was mitnehmen können hier raus, auch wenn es eine Wiederholung war. Und vielleicht auch eine Auffrischung. Und ja, was machen wir aus dieser Botschaft? Oder was machst du mit der Botschaft vom Kreuz? Und hiermit möchte ich ja meinen Dienst beenden und möchte nochmal zum Abschluss beten und wenn es geht, stehen wir zusammen auf. Ja, Herr Jesus, danke ja, für dein Evangelium und ja, es gibt auch so viele ja, Sachen, die die Menschen hören und in Verwirrung bringen. Ich danke dir für gute Bücher, danke dir aber auch für dein Wort und es ist wichtig, dass wir verstehen, was wir sagen, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir Dinge gut erklären können und gerade diese Botschaft, die für viele Quatsch ist, uns aber zur Rettung ist für diejenigen, die glauben. Bitte ich einfach, dass wir bewusst in die neue Woche eingehen und ja, einfach auch in dem Glauben verwurzelt sind, Jesus. Du weißt, was kommen wird und du kennst selber den Tag X. Und ja, lass uns doch die Zeit nutzen und hilf uns, dass unser Herz am rechten Fleck ist. So segne bitte diese restliche Zeit jetzt. Amen.